Ja, Herr Trilling, Sie waren das letzte Mal mit Essens Gesundheitsdezernent Renzel hier. Ich habe Ihre Unterhaltung verfolgt. Da sagte Herr Renzel, 5000 Leute im Rot-Weiß-Stadion, kein Problem. Es hat keine nachgewiesene Ansteckung gegeben und auch die Restaurants haben ihre Hygienekonzepte und machen das gut. Und ein Weihnachtsmarkt war da auch noch fest eingeplant. Das hat Ihnen damals sicher schon nicht gefallen. Wir haben uns gerade darüber unterhalten. Sie hatten wie viele Wissenschaftler recht, muss man sagen. Das Einzige, was hilft, ist Kontakte beschränken. Das ist auch das Fazit so der letzten 20 Minuten, die wir gesprochen haben. Und wenn man auf dem Balkon sich virtuell mit jemandem austauscht und sich was bringen lässt. Werden Sie also die Fachleute Ihres Instituts von Politikern eigentlich oft um Rat gefragt? Drehen wir es mal um? Also kommen da öfter Anrufe?
Bei mir nicht. Also natürlich gibt es viele Virologinnen und Virologen, die hier die Politik unterstützen, aber ich bin da noch nicht gefragt worden, nein.
Kostet Ihnen eigentlich bei der vielen Arbeit, die jetzt dieses Virus mit sich bringt, das sehr viel wertvolle Zeit für die sonstige Forschung? Das Leben geht ja weiter. Eigentlich haben Sie ja auch einen Job, beziehungsweise Sie haben ja noch andere gefährliche Viren. Sie forschen ja zum Beispiel seit Jahren rund um das Herpesvirus. Da kommen Sie gar nicht zu, oder?
Das kommt so ein bisschen drauf an. Also wir haben verschiedene oder viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und viele von denen sind an ihren Themen geblieben, weil wir da auch Forschungsförderung haben, die projektbezogen ist. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach sagen, ich nehme mein Geld, was ich von einer Organisation für Herpesforschung bekommen habe und mache damit SARS-Forschung. Das darf man nicht. Insofern arbeiten wir hier jetzt zweigleisig. Aber natürlich ist es so, dass es jetzt eine sehr wichtige Aufgabe ist, sich mit diesem Virus auseinanderzusetzen und die nehmen wir auch wahr. Und genauso ist es eben auch, dass wir hier versuchen, Informationen zu verbreiten. Wenn wir hier verhindern, dass sich jemand ansteckt oder schwer krank wird, dann war das natürlich eine gut investierte Stunde hier bei Ihnen.
Jeder Einzelne zählt. Ich denke, wir sehen auch an der Nachfrage und auch das kann man ja inzwischen nachgucken auf Streamingzahlen, dass da sehr viele zuhören und die auch viele Fragen zum Impfen stellen. Vorher muss ich aber eine Frage noch stellen und das ist tatsächlich der Ernst an dieser Krankheit. In einigen Bundesländern sind ja schon die Plätze auf den Intensivstationen ausgeschöpft. Der Vorsitzende der Intensivmedizinergesellschaft, Uwe Janssen, spricht von einer Krise. Wie ist das bei uns in Essen? Können Sie das einschätzen?
Also als erstes möchte ich sagen, dass diese Zahlen ja kein Geheimnis sind, sondern die werden veröffentlicht. Also wenn Sie im Internet suchen, Intensivregister, können sich diese Zahlen für einzelne Regionen, für einzelne Bundesländer eben und auch für einzelne Städte einzeln angucken. Und ja, diese Zahlen steigen, also die Zahlen der Patientinnen und Patienten, die eben in der Intensivmedizin behandelt werden und die beatmungspflichtig sind, die steigen oder sind auf sehr hohem Niveau. Und wir haben eben deshalb auch nicht mehr viel Kapazitäten. Im Essen habe ich mir diese Zahlen gerade angeguckt, da waren es unter 50 freie Betten, also jetzt nicht nur in unserem Klinikum, sondern insgesamt. Das heißt, wir haben natürlich Kapazitäten, um die Bürgerinnen und Bürger zu behandeln, aber es ist eben wichtig, dass wir möglichst wenig Infektionen haben, damit wir auch andere Erkrankungen behandeln. Also diese Betten stehen ja sonst nicht frei. Es gibt ja auch andere sehr wichtige Erkrankungen. Wenn jemand einen Schlaganfall hat oder einen Herzinfarkt, dann muss der auch behandelt werden. Das heißt, wir haben genug Kapazitäten, aber uns treibt die Sorge um, dass ja immer diese Infektionen zeitverzögert zu den schweren Fällen führen. Also die schweren Fälle von heute haben sich ja vor ein oder zwei Wochen infiziert. Und insofern ist das so, dass wenn wir über einen langen Zeitraum sehr hohe Infektionsraten sehen, dass wir eben ausrechnen können, das ist sehr einfache Mathematik letztendlich, wie viele schwere Fälle wir sehen werden und wie viele Menschen hier eben in Krankenhäusern behandlungspflichtig werden und hier diese Problematik haben. Und deshalb bitten wir hier um die Hilfe, dass man sich hier an diese Regeln hält, damit wir eben auch weiterhin diese Aufgabe hier im Klinikum und in den anderen Kliniken in Essen, aber auch bei den niedergelassenen Ärzten hier weiter durchführen können.
Sind denn verschiebbare Operationen wie im Frühjahr, da hatten wir das ja jetzt auch erstmal aufgeschoben worden, versucht man das alles so ein bisschen zu verteilen jetzt gerade im Winter?
Genau, also es gibt natürlich Reserven, die man einplant, weil man eben weiß, wie viele Covid-Fälle hier kommen und deshalb werden natürlich insbesondere Operationen, die man jetzt nicht sofort braucht, werden jetzt entweder verschoben oder werden anderweitig durchgeführt. Das gilt natürlich jetzt nicht für solche akuten Fälle. Da brauchen Sie unbedingt Hilfe. Da müssen Sie auch unbedingt ins Krankenhaus kommen oder den Notarzt rufen, wenn Sie eben den Verdacht haben, Sie hätten einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt. Also dann müssen Sie auch unbedingt natürlich Behandlung erhalten und kriegen die auch. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nur noch Covid behandeln. Das sind auch sehr wichtige Fälle. Aber ja, wenn man eben Operationen jetzt nicht im Moment unbedingt braucht, dann kann es sein, dass es jetzt einfach hier diese Situation gibt, dass man hier durch die Covid-Patienten ein Problem kriegt, temporär.
Ja. Es geht ja nun auch schon sehr lang mit der Pandemie. Das ist das Dumme dabei, wenn man vielleicht auf eine nicht so zeitnotwendige Operation wartet und dann wird es geschoben. Gibt es noch andere Negativfolgen jetzt außerhalb der Pandemie, die aber dadurch verursacht werden? Also zum Beispiel, dass die Blutspenden ausgehen?
Also es ist natürlich so, dass der gesamte medizinische Sektor sehr angespannt ist, als einfach hier eine sehr hohe Arbeitsbelastung ist. Das gilt natürlich für die Durchführung dieser Tests, also in den Laboratorien. Das gilt auf den Normalstationen, auf den Intensivstationen. Das gilt in allen medizinischen Bereichen. Das gilt auch bei den Ärzten, bei den niedergelassenen Ärzten. Insofern haben wir hier eine große Problematik. Und ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, wir können hier nur appellieren, dass man uns hier unterstützt und möglichst verantwortungsvoll sich verhält, weil eben von all diesen Kontakten einige Menschen sich anstecken werden und dann irgendwann zu uns kommen und Hilfe brauchen. Und je weniger wir sehen, das klingt jetzt hart, aber wir möchten die natürlich nicht gerne bei uns im Klinikum oder in der Universitätsmedizin Essen sehen, weil sie dann eben gesund sind. Also das wäre uns natürlich viel lieber.
Apropos gesund, man hat ja, ich meine, es gibt ja auch mal den kleinen Schnupfen und so. Wie ist da Ihre Haltung zu? Haben wir hier vor ein paar Wochen auch intensiv diskutiert. Sollte ich mit einem kleinen Schnupfen zu Hause bleiben oder den Hausarzt anrufen und mir eine Krankschreibung geben lassen? Das ist ja einfacher geworden.
Also als erstes muss man sagen, dass es natürlich typische Symptome gibt. Also es gibt diesen trockenen Husten und Fieber und diese Abgeschlagenheit und diese grippalen Gefühle und eben insbesondere auch den Verlust von Geschmack und Geruch. Und wenn Sie das haben, ist höchste Eisenbahn, dann sollten Sie auf gar keinen Fall Kontakt mit anderen Menschen haben, sollten sich selbst isolieren und versuchen, gegebenenfalls einen Test zu bekommen und wenn Sie es nicht aushalten können, Behandlung bekommen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, eine Kollegin von mir, Frau Privatdozentin Bayer, hat sich das angeguckt, hat hier Umfragen gemacht. Und da ist sie auch sehr dankbar, dass sie hier Informationen von der Bevölkerung bekommen hat. Wenn man sich jetzt anschaut, ob Menschen, die dann keinen Covid hatten, Schnupfen haben und Menschen, die eben Covid hatten, Schnupfen hatten, dann ist die Gruppe ungefähr gleich groß. Das heißt jetzt nur, wenn ich einen Schnupfen habe, heißt das nicht automatisch, dass ich mit dem SARS-CoV-Virus infiziert bin. Wenn aber jetzt noch andere Symptome dazukommen, dann sollte man hier vorsichtig sein, weil natürlich der Nächste sich auch wieder fragt. Also ist das jetzt eine schwere Erkrankung? Sind das die ersten Symptome? Also im Zweifelsfall insbesondere, wenn Sie Kontakt mit Menschen haben, die sehr anfällig sind, wenn Sie in einem Altenheim arbeiten, lieber einmal mehr zu Hause bleiben als einmal weniger. Wenn es jetzt wirklich nur ein leichtes Naselaufen ist, dann mal mit sich reinhören, schauen, ob das genauso ist wie in den Jahren vorher oder ob da noch Begleiterkrankungen sind und dann gegebenenfalls abwägen, ob ich jetzt hier zu Hause bleiben kann oder ob das nicht geht.
Jetzt kommen wir mal zu dem Thema Antikörper und Impfung. Wir fangen mal bei den kleinen Krankheiten an. Wenn ich jetzt Erkältung hatte, oder vielleicht auch schon mal eine Bronchitis im letzten Jahr und Ähnliches, bin ich dann schon etwas immunisiert und habe allenfalls einen leichteren Verlauf von Covid-19? Ich habe sowas mal gelesen, wenn jemand jetzt ein paar Mal schon kräftige Erkältung hatte, dass das dann besser verträgt. Oder ist das Mumpitz?
Das ist eine sehr gute Frage und die kann man nicht so einfach beantworten. Also es ist so, dass diese Coronaviren, da gibt es eben auch andere Vertreter, hatten wir schon öfter besprochen, diese saisonalen Coronaviren, die zum Teil eben mit diesem neuen Erreger, dem SARS-CoV-2, verwandt sind. Und wenn sie verwandt sind, haben die ähnliche molekulare Strukturen. Und diese molekularen Strukturen, die ähnlich sind, können von unserem Immunsystem dann eben bereits erkannt werden. Wenn also jemand viele Infektionen mit diesen saisonalen Coronaviren hat, dann kann es sein, dass ein Teil unseres Immunsystems, also insbesondere die T-Lymphozyten, das ist also zellulärer Teil der Immunantwort, hier eben auch, obwohl man noch gar nicht sich angesteckt hat, dieses neue Virus erkennen. Da gibt es klare Hinweise, dass es also eben auch, das nennen wir kreuzreaktiv, also Immunzellen gibt, die eben von diesen alten Infektionen stammen, aber auf das neue Virus reagieren, dass es die in Menschen gibt, die sich noch nicht angesteckt haben. Wir wissen allerdings noch nicht, ob das hier Schutz vermittelt. Das liegt so ein bisschen nahe, weil wir wissen, dass diese Zellen auch wichtig sind und wir glauben auch, dass das helfen könnte. Aber wir sind eben nicht sicher, dass man sagt, ich hatte eine Erkältung, deshalb brauche ich mir keine Gedanken machen. Also dieser letzte Schritt zu sagen, dass das die Krankheit dann wirklich entweder abmildert oder verhindert, das ist aus meines Wissens noch nicht gezeigt worden. Aber diese Zellen, diese Kreuzreaktiven gibt es.
Jetzt habe ich viele Fragen zum Thema Impfen. Sie werden sie nicht alle beantworten können, weil Sie den Impfstoff so genau noch nicht kennen. Er ist ja noch nicht zugelassen. Also ich fürchte, bei manchem können wir das auch nur kurz sagen, da wartet man noch drauf. Trotzdem gehe ich sie mal durch, um diese Fragen auch zu stellen, weil sie liegen in der Luft. Und heute war ja gerade eine Umfrage, dass die Hälfte der Bevölkerung sich schnell impfen lassen will, knapp die Hälfte. Und die andere sagt noch, ich warte noch mal ein bisschen. Das heißt, es geht ja auch darum, die Bevölkerung zu überzeugen, dieser Impfstoff ist sicher. Trotzdem hätte ich so manche Frage auch. Wir fangen mal hier mit einer an von Kai aus dem Südostviertel.
Ich habe eine ganz einfache Frage. Was für Nebenwirkungen gibt es bei dem Impfstoff gegen Corona? Was ist da genau die Nebenwirkungen, dass man da vielleicht sich schon drauf einstellen kann?
Was kann mir passieren, wenn ich weiß es vom Grippeimpfstoff, da habe ich nachher immer so eine Reaktion und fühle mich 2 Tage ziemlich krank und das haben uns einige Hörer auch geschrieben.
Also genau, bei diesen Impfungen ist es so, dass das ja kein Erreger selber ist. Also ich kann nicht diese Covid-Erkrankung durch den Impfstoff erhalten. Und es ist eben so, aber dass das Immunsystem hier herausgefordert wird. Das ist so ein bisschen Sparringkämpfen gegen ein Teil des Erregers. Und das Immunsystem reagiert darauf und das merken wir. Und die häufigsten Nebenwirkungen, die man hier hat, sind eben, dass man an der Einstichstelle, das ist ja eine Impfung, die in den Muskel verabreicht wird, dass man das merkt an der Einstichstelle, dass man da leichten Schmerz hat oder eine Taubheit im Arm, den Arm nicht so gut bewegen kann, dann Müdigkeit, Kopfschmerzen, manchmal auch leichten Nachtschweiß oder ein bisschen erhöhte Temperatur. Es ist also so, dass wir in diesen Studien gesehen haben, dass ein größerer Prozentsatz der Geimpften diese leichten gut auszuhaltende Nebenwirkung hat, aber eben glücklicherweise, und das ist ganz toll an diesen Studien, dass wir sehen, dass wir hier sehr wenig bis gar keine schweren Nebenwirkungen haben, die halt eben sehr besorgniserregend sind. Also ich kann Ihnen nur sagen, wenn ich dran wäre, da gibt es ja Prioritäten, wann man geimpft wird, ich würde mich sofort impfen lassen, und das sind auch alle meine Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, würden, wenn sie dann in der Impfstoff verfügbar wäre und sie an der Reihe wären nach diesen Verteilungsmustern, wir würden uns sofort impfen lassen.
Hermann aus Holsterhausen hat da eine Frage.
Ich habe da mal eine Frage. Ich arbeite in einem Pflegeheim in Altenessen und es wird immer gesprochen von Pflegern, die da geimpft werden würden. Wie ist das denn mit Betreuungsfachkräften? Werden diese auch geimpft als erstes? Das möchte ich gerne wissen.
Eine Frage, die Sie als Virologe wahrscheinlich gar nicht beantworten können.
Also es gibt ja hier eine sehr umfangreiche Information, ein Vorschlag von der Ständigen Impfkommission, die jetzt auch mit anderen Fachgesellschaften diskutiert wird. Es geht als erstes darum, dass man also die Menschen impft, die die schwersten Symptome zeigen, wenn sie sich anstecken. Also insbesondere Menschen, die alt sind oder die Vorerkrankung haben, einfach um hier zu verhindern, dass es hier schwere oder gar tödliche Verläufe gibt. Und um die zu schützen, geht es natürlich auch darum, Menschen zu impfen, die mit denen Kontakt haben und diese Menschen anstecken können. Also es geht auch darum, dass Menschen, die eben hier diese Kontakte vermitteln zu dem Rest der Bevölkerung, die auch als so eine Art Kokon oder Puffer zu impfen. Und dann eben noch Menschen, die eben durch ihr Beruf dem Virus ausgesetzt sind. Also wer halt im Krankenhaus mit Patienten arbeitet, die dieses Virus haben, muss natürlich auch geschützt werden, weil sein Risiko, sich anzustecken, einfach höher ist. Und da gibt es verschiedene Stufen, in die halt, wie gesagt, das Alter, Vorerkrankungen und eben auch das Risiko, sich anzustecken, mit eingehen.
Es gibt so ein paar medizinische Fragen auf unserer Radio Essen Facebook-Seite, zum Beispiel von Nina Lila und auch Lucia Bijou. Wie wirkt sich der Impfstoff auf Menschen aus, die Medikamente zur Immunisierung nehmen müssen? Und Lucia fragt auch, es wurde bis jetzt nur auf gesunde Menschen getestet. Was ist mit Menschen mit Vorerkrankungen? Gibt es da irgendwelche Unterschiede beim Impfen?
Natürlich ist das ein Impfstoff, über den wir noch was lernen. Man muss aber sagen, dass diese Studien, die hier durchgeführt werden, natürlich schon sehr groß waren und viele tausend Menschen hier geimpft worden sind. Wie gesagt, wir haben in Deutschland noch keine Zulassung. Da wird halt auch eben drinstehen, wer geimpft werden darf. Grundsätzlich Sie wissen, bei den Briten wird schon geimpft, gibt es bei denen natürlich Regeln. Da die Studien mit jüngeren Menschen noch nicht zu Ende sind, die laufen gerade, müssen die Menschen über 16 Jahre alt sein. Man ist besonders vorsichtig bei Menschen, die bei Frauen, die schwanger sind oder stillen oder einen Kinderwunsch haben, bei Menschen, die immunsupprimiert sind und bei Menschen, die gerade eine Erkrankung haben. Und natürlich auch bei Menschen, die nach Impfung Allergien hier haben, ist man da besonders vorsichtig oder rät dann eben nicht zur Impfung, weil man eben nicht, dass man durch die Stoffe, die in diesem Impfstoff drin sein könnten, eine allergische Reaktion auslöst oder dass hier eben in der Schwangerschaft, wenn man halt vielleicht zum Beispiel Fieber hat, dass das hier ein Problem wird.
Silvia Missing fragt uns, es wird ja Impfstoffe von verschiedenen Herstellern geben. Mich interessiert, wie und von wem entschieden wird, wer welchen Impfstoff bekommt.
Also im Ersten ist es natürlich jetzt so, dass wir jetzt gerne einfach überhaupt erstmal einen Impfstoff haben. Es kommt also darum, welcher als erstes eine Zulassung kriegt. Und da ist jetzt eben BioNTech, dieser Impfstoff, dieser mRNA-Impfstoff hat jetzt hier die Nase vorn. Dann gibt es eben noch den Moderna-Impfstoff. Das ist auch ein mRNA-Impfstoff. Das sind jetzt die halt am weitesten sind. Sie haben wahrscheinlich gehört, dass es hier bei der Logistik und bei der Kühlkette Auflagen oder Besonderheiten bei diesen mRNA-Impfstoffen gibt. Das heißt, wir hoffen eigentlich, dass wir verschiedene Impfstoffe haben für verschiedene Situationen. Es könnte ja auch sein, dass verschiedene Personengruppen von einigen Impfstoffen besser profitieren als andere. Diese Vergleiche wird es in der Zukunft alle geben. Ob die Lagerungsfähigkeit ist natürlich gerade in Entwicklungsländern nicht so einfach, hier minus 70 Grad. Quadrat Kühlschränke zu haben. Da hoffen wir auf Impfstoffe, die sich leichter transportieren und in höheren Temperaturen lagerbar sind. Insofern glauben wir hier nicht, dass es so eine Konkurrenz ist, sondern dass wir am Ende dadurch, dass hier so viele Firmen mit Produkten auf dem Weg sind, dass wir da verschiedene Aspekte dann abdecken können.
Eine Frage kommt hier von Familie Stuneck aus Leite.
Meine Frau und ich sind im April an Corona erkrankt mit einem ziemlich schwachen Verlauf. Die Diagnose ist erst dann im Juni im Rahmen einer Routineuntersuchung gestellt worden. Da ist bei uns beiden Antikörper nachgewiesen worden. Meine Frage zielt darauf ab, wie sinnvoll ist es, eine Impfe jetzt nach durchlebter Corona-Erkrankung mitzumachen?
Also nach allem, was wir wissen, ist es ja so, dass in der sehr großen Mehrheit keine Reinfektionen stattfinden. Jedenfalls nicht direkt oder in der Phase, die wir bis jetzt kennen, nach der Infektion. Das heißt, aus meiner Sicht würde man jetzt erstmal Menschen impfen, die sich noch nicht mit dem Erreger angesteckt haben. Wir wissen aber bei den anderen Coronaviren, dass über die Zeit die Immunität abnimmt. Das könnte also bei diesem neuen Coronavirus auch der Fall sein. Also es könnte sein, dass es vielleicht nicht im nächsten, aber in dem Jahr darauf eben dann doch sinnvoll sein könnte, wenn auch ein Großteil der älteren Menschen und der Menschen, die hier beruflich exponiert sind, dass die alle geimpft sind. Dann könnte man natürlich nachdenken, dass man gerade, wenn man jetzt sehr leichte oder asymptomatische Verläufe hätte, wo wir wissen, dass die Immunantwort eben auch nicht so stark ausfällt, diese humorale, die Immunantwort der Antikörper, dass man dann hier nach einer gewissen Zeit nochmal impft. Aber das wird man erst in der Zukunft wissen, wie lange die natürliche Infektion und oder der Impfstoff dann schützen. Das ist ja bei Influenza auch so. Wir impfen da ja regelmäßig. Es könnte also sein, dass wir nach einer gewissen Zeit nachimpfen und es könnte zu einer leichten Infektion, natürlichen Infektion eben auch so sein, dass man vielleicht nach 2 oder 3 Jahren dann doch die Impfung braucht.
Frank Burchert fragte hier auch, kann es zu einer Überimmunisierung kommen, wenn ich schon mal Corona hatte und dann noch impfe?
Also Menschen, die gerade an einer Infektion leiden, würde man voraussichtlich nicht impfen, weil man da das Immunsystem natürlich dann so ein bisschen ablenken würde, wenn man da mit einer anderen Stelle hier auch noch mit diesem Antigen, also mit diesem Fremdstoff kommen würde. Also wenn gerade dieser Verlauf hier der Infektion ist. Eine eigentliche Überimmunisierung in diesem Sinne gibt es eigentlich nicht. Wir wollen ja möglichst starke Immunantworten auslösen, um dann hier möglichst einen Schutz gegen den Erreger zu haben. Was immer wieder diskutiert worden ist, ist, dass wenn man so eine relativ schwache Immunität hat, dann gibt es einige Erreger, bei denen so eine sehr schwache Immunantwort dann eher dem Erreger in die Hände spielt. Das nennen wir so eine antikörperabhängige Verstärkung des Erregers. Gibt es bei dem Dengue-Virus. Da sehen wir keine Hinweise bei diesem Virus. Es ist viel diskutiert, aber bis jetzt gibt es meines Wissens da keine Hinweise, dass so eine schwache Immunantwort hier eher dem Erreger in die Hände spielt. Ganz im Gegenteil, wir sehen, dass eigentlich alle Menschen, die mit diesem Erreger Kontakt hatten, für die Zeit, die wir bis jetzt kennen, vor einer Reinfektion geschützt sind. Also es gibt einzelne Reinfektionen, aber das im Vergleich zu den Infektionen, die wir kennen, doch eine verschwindend geringe Zahl.
Ganz kurz, wir haben noch ein paar Sekunden, aber wie sehr freuen Sie sich darauf, wenn das Europäische Amt, das dafür zuständig ist, den Impfstoff von BioNTech zulässt noch in diesem Jahr?
Ja, das kann ich kaum ausdrücken, weil das ist natürlich der wichtigste Spieler, der hier jetzt sich warm macht, den wir hier für das Spiel brauchen, also für diesen Kampf gegen das Virus.
Das war's schon. Wir werden über Impfen sicher nochmal reden, das verspreche ich bei Radio Essen. Da kommen viele Fragen auch rein, die auch ins Detail gehen. Und wenn es da losgeht, dann werden wir auch viele Details nachfragen. Das war der Expertentalk bei Radio Essen im Studio Christian Pflug und der Virologe Mirko Trilling von der Uniklinik in Holsterhausen. Danke fürs Kommen und die vielen Antworten und Ihnen und Ihrem Team alles Gute.
Gerne, Dankeschön.